Schönen guten Morgen, ich freue mich wieder bei euch zu sein, euch wieder zu sehen, mit euch wieder Gemeinschaft zu haben. Und ich wollte sagen, ihr seid richtig gesegnet, unter anderem mit so einem tollen Lobpreisteam. Also ich finde es so schön, so begabte Lobpreise, ganz toll. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch Lobpreis zu machen. Dankeschön. Ich bete auch für die Predigt. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns erneut heute Morgen dieses Privileg und diese Gelegenheit schenkst, versammelt in deinem Namen, in deinem heiligen Namen zu sein. Ich danke dir für alle, die hier sind, und ich erbete deinen Segen für uns heute. Für mich, wenn ich jetzt mit meinen Geschwistern das Wort teile, und für alle, dass du den Segen gibst, dass alle Gedanken des Alltags weichen können und dass sie einfach der Predigt zuhören können, offen sein können für das, was du mitteilen möchtest. Und vor allem, Herr, hilf du durch deinen Heiligen Geist, dass das Gute bleibt und was vielleicht nicht so gut ist, was vielleicht nicht dran ist, lass es gehen, Herr. Ich bitte dich um deine Gegenwart und vor allem um das Wirken deines Heiligen Geistes. Ich danke dir, dass du hier nach deiner Verheißung unter uns bist. Amen. Der Titel der Predigt heute ist, gemäß dem Gebet von Barbara, Gott liebt die Kindlichkeit seiner Kinder. Das war sehr passend. Ich habe sicherlich bei euch schon mal den Namen John Hamilton genannt. Wer kann sich daran erinnern? Danke. Das tue ich auch immer wieder gerne, denn mit diesem Mann verbinde ich tiefgehende, beglückende Erinnerungen. Denn Gott hat durch diesen Mann damals vor circa 17 Jahren zu mir ganz persönlich geredet, in einer Weise, in der ich, also die ich selten erlebt habe. Er war Pastor damals, er kam aus England und der war schon damals circa 70 Jahre alt. Und er hatte eine spannende Mischung aus einer beneidenswerten Kindlichkeit und Einfachheit auf der einen Seite und den entschlossenen, reflektierten Verstand gepaart mit viel Lebensweisheit auf der anderen Seite. Irgendwie schaffte John Hamilton vielen Menschen, die ihm begegneten, den Lebensimpuls, den wichtigen Lebensimpuls mitzugeben, dass wir alle vor unserem Vater im Himmel Kinder sind, wie Kinder sind. Das war unglaublich. Ich habe es eigentlich, glaube ich, bei dem Mann mehr als bei allen anderen, die ich bis jetzt gehört habe, von einem 70-jährigen Mann, diesen Lebensimpuls mitbekommen. Der war so kindlich, so herrlich kindlich und fröhlich. Nun werden viele Menschen aus unserer heutigen Gesellschaft mit dem Stichwort Kindlichkeit nicht gleich etwas Gutes assoziieren. Ein kindlicher Mensch ist etwas naiv, etwas ursprünglich, einfach, ja vielleicht blauäugig oder leichtgläubig. Er ist eben so, wie ein Kind ist. Es hat für viele Menschen einen eher negativen Klang, obwohl sich viele nach einer Kindlichkeit, nach einer Einfachheit sehen in einer Welt, die immer komplexer und unverständlicher wird. Da würde man doch gern einmal so einen Opa konsultieren, der einem zu neuem Vertrauen und zu einer neuen lebensbejahende Freude durchhilft, oder? Ich saß gerade am Donnerstag in einer, ja, wie sagt man, Kurvenvisite zusammen mit Oberarzt, mit den zwei Ärzten, mit dem Psychologen, mit der Sozialpädagogin, und man spricht ja alle Patienten durch so, ne? Und ich dachte manchmal, wow, ist das alles kompliziert. Ich dachte mal bei einem Patienten, der ist völlig einsam, der hat keine Hoffnung, der hat gar nichts. Und oder bei einem anderen Patienten, das muss ich mal erzählen. Diese Patienten, die ist immer wieder negativ aufgefallen, dadurch, dass sie morgens schlecht gelaunt war. Sie wollte eine Zigarette rauchen Und sie sagte einmal, als wir eine Runde gemacht haben, ich habe die Runde gemacht, sie sagte, also mir darf sich keiner in den Weg stellen, bevor ich nicht meinen Kaffee getrunken habe und meine Zigaretten geraucht habe, da darf sich keiner in den Weg stellen. Denn so. Und der eine sagte, ja, das habe ich aber richtig erlebt, gerade heute Morgen. Also alle waren damit einverstanden und so weiter. Und ja, die ist ja keine 50, Mitte 40 so. Ne? Und ich habe sie angeguckt, da waren alle anderen Patienten da und ich habe gesagt, wissen Sie was, Frau, so und so. Aber das ist nicht gerade schön, was Sie erzählen. Das ist nicht gerade schön, dass Sie so sind. Da guckte sie mich, ja, so bin ich. Ja, aber so muss man nicht bleiben, habe ich gesagt. Ist das wirklich schön, dass Sie so schlecht drauf sind? Ist es wirklich schön, dass die Leute aus dem Weg springen, wenn sie kommen? Oder dass sie Ihnen an den Kopf irgendwas knallen, was Sie den ganzen Tag dann beschäftigt? Ich habe gesagt, ist das wirklich schön? Das ist nicht schön. Man kann einfach schöner den Tag beginnen. Ja, aber wie denn? Ich habe gesagt, ja, man kann das. Man kann Veränderung erleben. Ich habe gesagt, gehen Sie mal, bevor Sie rausgehen, gleich Kaffee und Zigarette rauchen, gehen Sie mal vor den Spiegel und schauen Sie sich mal in den Spiegel und sagen Sie, schön, dass ich heute gesund bin. Das ist richtig gut. Das wird, glaube ich, ein guter Tag. Ne? Und ich werde mir vornehmen, den Ersten, den ich antreffe, werde ich ihm sagen, guten Morgen, na, gut geschlafen, ist es alles gut und so. Und er sagt, wirklich? Ich habe gesagt, ja, wirklich, das geht. Probieren Sie das mal. So, und ich sagte, ich werde es probieren. Ich werde es probieren. Und was passiert? Diese Frau beginnt das zu probieren. Und sie wird so viel besser gestimmt. Und sie lächelt gleich beim ersten Gang und so weiter. Und den anderen ist es auch aufgefallen. Und ich saß in dieser Besprechung mit allen Ärzten. Und ja, es hieß, der Patientin geht's besser. Und ich habe gesagt, ja, ich habe zu dieser Patientin so und so und so gesagt. Und sie hat das tatsächlich umgesetzt. Und sie kam auf mich später, zwei Tage später, und sagte, Herr Korkutter, das klappt wirklich. Das ist wirklich so. Es geht mir ganz anderes. Und als ich das gesagt habe, da fing es an. Eine Ärztin sagte, ja, da müssen wir mal aufpassen, ob das nicht eine abhängige Persönlichkeit da ist. Ob das es gibt. Und da hat sie angefangen mit irgendwelchen krummen Dingen. Und ich habe gesagt, das Leben ist so, kann so kompliziert sein. Man kann es so verkomplizieren, lieber eine Handvoll Medikamente schlucken, als einfach mal das, was wir eigentlich jeden Sonntag hören in der Predigt. Es ist möglich, uns zum Guten zu verändern, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, mit Gottes Hilfe. Und das möchte ich mal betonen, das ist manchmal so kompliziert, das Leben, aber das muss nicht sein. Aber achten wir einmal drauf, das Kindliche, damit ist nicht kindisch gemeint, im Sinne von oberflächlich und unwissend. Es gibt ganz offenbar eine Art von Kindlichkeit, die uns diese Welt in all ihrer Komplexität und ihren herausfordernden Fragestellungen anderes erschließt, als nur durch ein wissenschaftliches Ergründen. Ein Mensch, der seine Kindlichkeit wegrationalisiert hat, verliert den Glanz der strahlenden Kinderaugen, die ungezähmte Freude, die zu einer farbigen Begleiterin im Alltag werden will. Eine Begleiterin, die nicht nur ab und dann auf Besuch ist. Über diese Kindlichkeit im christlichen Sinne möchte ich heute sprechen, weil ich davon überzeugt bin, dass sie wie ein Schlüssel ist, um das Leben im Glauben besser zu verstehen und aufzunehmen. Aber keine Angst, niemand muss heute Morgen seinen Verstand an der Garderobe ablegen, ganz im Gegenteil. Ich bitte dich, mit mir einmal darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet, dass wir in der Bibel als Kinder Gottes bezeichnet werden. Diese Kindlichkeit, um die es hier im wahrsten Sinne des Wortes ja geht, ist etwas, was der Heilige Geist wirklich in uns bewirken will. Es geht also in erster Linie um eine von Gott geschenkte Kindlichkeit, eine heilige Schlichtheit und Einfachheit, die dennoch nichts an Tiefe, Kraft und rationaler Vitalität verliert. Und ich möchte heute besonders diejenigen unter uns bitten, genau zuzuhören, die den Eindruck haben, dass ihr Leben, auch ihr Leben in der Nachfolge Jesu, so kompliziert und schwierig geworden ist. Diejenigen, die denken, es ist alles viel zu kompliziert, zu verdreht, zu voll gepackt mit Sorgen und Nöten. Ja, diese Leute unter uns sollten heute besonders die Ohren spitzen und die Herzen öffnen. Ich war am Samstag in Hamburg, da war Werner Nachtigall, hat ein Tagesseminar gehalten zum Thema Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes. Wer kennt Werner Nachtigall? Sagt euch etwas? Das ist ein deutscher Evangelist aus Berlin, der ist schon 30 Jahre unterwegs und ein ungewöhnlicher Typ, ein kindlicher Typ. Ich war da den ganzen Tag und ich kann euch sagen, vom Kopf her, ne, man könnte als Christ sagen, man sitzt da einen Tag ab und dann kann man auf dem Weg zurück sagen, ja, eigentlich habe ich bessere Predigten schon mal gehört. Ja, ich habe theologisch schon von tiefere Ansprachen gehört. Ja, ich habe. Aber ich kann euch sagen, es sprüht eine Kindlichkeit und eine Liebe aus diesem Mann. Der ist getrieben von einer Liebe und von den Worten Jesu, erreicht doch die Unerreichten. Das ist am Ende das Wichtigste. Und das macht er wirklich. Manchmal echt muss man ihn verstehen, wie er das meint. Manchmal ist es sind ganz, ganz merkwürdige Geschichten, die er so unternimmt. Aber im Laufe der Jahre sind echt tausende Menschen zum Glauben an Jesus gekommen durch ihn. Und mittlerweile, er in seiner kindlichen Vision hat einfach eine Vision aus Deutschland entwickelt, einen Tag Global Outreach Day zu machen, einen Tag vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft, wo er im Gespräch ist mit ganz vielen Gemeindenleitern weltweit und ruft dazu auf, an diesem Tag, dass Christen auf die Straße gehen und einfach den Menschen von Jesus erzählen. Und das ist unglaublich. Er mit dieser kindlichen Art, er hat geschafft, unglaublich so viele Christen und Leiter zu mobilisieren, dass allein in China die Untergrundkirche möchte für diesen Tag 40 Millionen Christen auf die Straße schicken. In Brasilien gehen 10 Millionen Christen auf die Straße. Und. Überall in der Welt. Und ich dachte, ich kann euch sagen, als er geredet hat, das ist unglaublich, welche Dimensionen hat. Unglaublich, welche Dimension. Und da mit dieser Kindlichkeit. Und ich habe gedacht, ja, wer ausgefeilten Predigten hören möchte, also natürlich muss er vielleicht sich um was anderes reinziehen, aber wer Kindlichkeit, die so viel Frucht bringt, ne, der soll mal sich erfreuen und Gott dankbar sein. Also das passt zu der Predigt. Ich war total ergriffen, muss ich sagen. Und manchmal auch beschämt, dass wir manchmal wirklich Abstriche an der Kindlichkeit machen, um vielleicht reifer zu klingen, frommer zu klingen, theologischer zu klingen oder wie auch immer. Und das war richtig erfrischend. Ich bin total dankbar darüber. Aber zurück zu unserem Thema. Ich lese hierzu zwei sehr markante Bibeltexte. Da ist zunächst ein Wort von Jesus. Es wird uns vom Evangelisten Matthäus im 18. Kapitel überliefert. 1-3. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt wie die Kinder und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und nun hören wir auch noch auf ein Wort aus dem Brief des Aposteln Paulus an die Römer, Kapitel 8, 14-17. Dort lesen wir, alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, so dass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Er ist der Geist, den ihr als eine Tochter, als Töchter und Söhne habt. Von diesem Geist erfüllt, rufen wir zu Gott, aber Vater. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Und das heißt, wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit ihm. Wie wir mit Christus leiden, sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Was heißt es also, in dieser heiligen, vom Heiligen, vom Geist Gottes gewirkten Kindlichkeit zu leben? Was heißt es? Kindermitarbeiterinnen und Kindermitarbeiter haben immer wieder Wertvolles festgestellt. Nicht nur wir Erwachsene, große Menschen, sind hier diejenigen, die etwas weitergeben und lehren. Auch die Kleinen, sie sind manchmal wahre Lehrmeister des Lebens und besonders des Glaubens. Ich denke, jede Mutter und jeder Vater, jede Pädagogin und jeder Erzieher weiß darum. Kinder können unsere Lehrmeister des Lebens werden, besonders wie sie mit den angeblich so komplexen Fragen des Lebens umgehen, die sie womöglich selber noch gar nicht benennen können. Ich möchte hier vier Aspekte zur heiligen Kindlichkeit herausstellen. Aspekt 1: Sei abhängig wie ein Kind. So mancher hat Angst, wenn er sich zu Christus hält, dass sein Leben immer langweiliger und immer grauer wird. Den angehenden Christen wird gepredigt, dass sie alles, was sie alles nicht mehr dürfen und was sie tun sollen. Die Farbe wird aus ihrem Leben gesaugt und die Zähne werden ihnen stumpf gemacht. Ich habe es auch erlebt, ich habe immer wieder erzählt, in Rumänien, in der Gemeinde, wo ich, nachdem ich gläubig wurde und voller Fröhlichkeit und Liebe war, ich bin reingekommen, da war das Lachen gar nicht angesagt. Der Gemeindeleiter, der mich auch getauft hat, der war immer ernst. Für ihn Lachen war ungeistlich. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Und bis ich eines Tages, als ich mich emanzipiert habe, nachdem Gott mir wirklich Traum gegeben hat und durch diesen John Hamilton auch geredet hat, ich habe auch Mut gefasst. Und ich habe ihm einmal gesagt, dass ich das für ganz verkehrt halte, dass er so falsch verstanden hat, dass man nicht lachen darf. Und ich habe gesagt, so, 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 der war erstmal. Ne? Weil keiner hat sich getraut, ihm das zu sagen. Am nächsten Tag, ich war nicht dabei, aber eine junge Frau aus der Gemeinde, die ihm beim Reinigen der Wohnung geholfen hat, hat mir erzählt, dass sie gedacht hat, hat er einen Schlaganfall gekriegt oder was hat er denn? Er hat bei einem kleinen Scherz so gelacht, dass er sich überhaupt nicht mehr einkriegen konnte. Minutenlang hat den Bauch festgehalten und hat gelacht. Und ich habe gedacht, guck dir mal das an. Braucht einer aus Deutschland zu kommen, etwas anzusprechen und verändert sich etwas seit Jahrzehnten so fest geworden war. Das war herrlich. Das war wirklich herrlich. Aber wir brauchen heute diese heilige Naivität, die von Neugier und Wiederentdeckung der Farben des Lebens bestimmt ist. Wir müssen nicht ständig unter Anspannung stehen, ob wir alles richtig machen im Leben oder nicht. Wir haben eine Vaterhand, an der wir hängen. Wir sind abhängig. Nicht ich halte mich fest, sondern mein Papa hält mich fest. Jesus sagt einmal, freuen dürfen sich alle, die nur noch etwas von Gott erwarten. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt, in Matthäus 5, 3. Eine andere Übersetzung sagt es so, freuen dürfen sich alle, die mit leeren Händen vor Gott stehen. Wenn du hier bist und denkst, du verlierst gerade alles, es wird immer enger auf deinem Lebensweg, dann lerne von dem Kind. Wenn die Nöte und Probleme dich erdrücken wollen, dann bete du auch, aber, lieber Vater. Und dann höre, wie der Geist dieses Vaters es dir heute neu in dein Herz ruft. Mein geliebtes Kind, warum klammerst du dich an Menschen, an Dinge, an die Erfolge, die du nicht mitnehmen kannst im Leben? Kommt nicht alles von mir? Ist dir das alles mehr wert als die Gemeinschaft mit mir in meinem Reich? Deine Hände und dein Herz sind vollgepackt. Öffne deine Hände und öffne dein Herz neu für mich. Lass dich los. Lege deine leere Hand in meine Vaterhand. Kehre doch um und sei bewusst abhängig von mir. Ich bin dein Abba, dein Vater im Himmel. Zweitens, bleibe lernend wie ein Kind. Es gibt verschiedene Arten von des Zweifels. Der Zweifel, der begründet ist im Unglauben, und der Zweifel, der begründet ist im Glauben. Jeder, der glaubt, fast jeder, kennt auch Zweifel, oder? Es gehört zum Wesen des Zweifels, dass er in den Gedanken beginnt und im Herzen, also im Personenzentrum, an uns so frisst. Zweifel ist also nicht nur eine Sache der Erkenntnis, sondern auch der Erfahrung. So können zum Beispiel Fragen ansetzen bei der Frage, warum lässt ein gerechter und allmächtiger Gott so viel Leid in der Welt zu, zum Beispiel Syrienkrieg. Der Zweifel geht aber dann weiter zum Herzen. Dieser Gott ist ungerecht. Dieser Gott liebt mich vielleicht doch nicht. Es gibt diesen Gott vielleicht womöglich gar nicht. Zweifel entsteht, weil unsere Erkenntnis über Gott immer noch begrenzt ist. Nicht Gott ist begrenzt, sondern unsere Erkenntnis. Kinder fragen viel, sie sind neugierig. Sie wissen, dass ihr Wissen nicht ausreicht und dass sie noch nicht alle Puzzleteile beieinander haben, um sich ein Bild machen zu können. Erwachsene meinen aber allzu häufig, sie hätten das Bild schon sehr klar vor Augen. Sie wüssten genau, wie alles geschehen soll und funktionieren muss. Aber sie vergessen, wie bruchstückhaft diese Puzzle-Elemente unseres Wissens und der Erkennens sind. Unser Erkennen ist Stückwerk, auch wenn wir wirklich meinen, so viel begriffen zu haben. Von den Kindern können wir lernen, wie provisorisch unser Leben hier auf dieser Erde ist, wie vorläufig alles ist, was wir als Wissen und Erkennen bezeichnen. Wenn ich im Zweifel feststecke, muss ich mir sagen, möglicherweise ist mein Erkennen von Gott und vom Leben falsch. Ich habe noch zu lernen, so wie ein Kind. Wenn du heute vom Zweifel getrieben bist, wenn der Zweifel dein größtes Glaubenshindernis ist und bereits dein Herz angeknabbert hat, dann kann es sein, dass dieser väterliche Geist dir heute Folgendes sagt. Mein geliebtes Kind, ich weiß, du machst dir viele Gedanken, wie alles zusammenhängt und wie alles zu verstehen ist. Vieles wirst du in dieser Welt nicht verstehen können. Bist du bereit zu lernen wie ein Kind? Bring mir deine Fragen und lerne von mir. Bade deine Gedanken und dein Herz in meinem Wort, damit du erleuchtete Augen bekommst, wie ein Kind. Ich habe mal vor ein paar Jahren mit einem damals guten Freund, ein Polizist, wir waren zum Teil im selben Hauskreis für eine Weile, geredet und dann gingen unsere Wege auseinander, er ging in eine andere Gemeinde und so, und irgendwann treffe ich ihn, Jahre später, und er erzählt mir, dass er eine Phase des Zweifels hatte und dass er wirklich gezweifelt hat, ob es wirklich Gott gibt. Und er hat mal gehört von einer Gemeinde in Frankreich, so dicht hinter der Grenze zu Deutschland, und er hat gehört, dass da irgendwie Gott zu der Zeit in besonderer Weise durch die prophetische Gabe wirkt. Und dann ist er hingegangen, er kann sehr gut Französisch, und er ist da hingefahren. Und er hat gebetet und hat, glaube ich, auch gefastet. Gott, ich weiß nicht, ich schwimme einfach. Ob es dich gibt. Ich finde das erschreckend, dass es mir so geht, aber es ist so und ich merke, ich komme nicht raus. Wenn es dich wirklich gibt, dann rede du zu mir. Dann natürlich möchte ich an dich glauben und weiter mit dir gehen. Und er ist hingegangen. Natürlich, er war noch nie in dieser Gemeinde. Niemand kannte ihn. Und er stand da und da spricht der Herr ihn mit Namen an. Und sagte, du zweifelst, mein Kind, dass es mich gibt und so. Ich bin es. Und hat ihm nicht viel gesagt, aber beim Namen. Und klare Worte. Und das war, hat ihn total umgehauen. Und ich habe gedacht, wow, so gut ist Gott. Ich bin ganz glücklich natürlich, dass ich noch nie in so einer Lage gewesen bin. Aber ich kann mich nur verbeugen vor so einer Liebe des Vaters. Wirklich, der so ein ja, Einsehen mit so einer zweifelnden Zeit hat bei einem seiner Kinder. So eine Liebe. Drittens, vertraue wie ein Kind. Vielleicht ist es die größte Klippe, an der wir in unserem Glaubensleben scheitern können und erst zu einem Glaubensabfall kommen können, wenn das Leid uns bedrängt und uns bewältigen will. Nun, ich denke, es ist uns klar, dass es sehr unterschiedliche Arten des Leides und des Schmerzens gibt. Es gibt zum Beispiel Leiden, das ich mir selber eingebrockt habe. Als Christen kennen wir auch das Leiden, das in einem engen Zusammenhang mit unserem Engagement für Jesus steht. Oft sind es Angriffe des Bösen, die wir deutlich und klar abzuwehren haben. Ja, wir widerstehen diesem Leiden. Oder wir können diese Leiden nur ertragen, weil wir glaubend hoffen, dass sie so etwas wie die Saat für eine ewige Freude und Herrlichkeit sind. In solchen Leidenssituationen meinen wir, dass wir den Sinn des Leidens oder auch die Ursache ergründen können. Aber es gibt ungezählte Leiden in dieser Welt und sicher auch hier heute unter uns, da bleiben alle Fragen offen. Es scheint sinnloses Leid zu geben, das wir mit unserem Denken nicht erfassen können. Diese Hiob-Erfahrungen sind es, die viele Menschen von Gott wegziehen wollen. Aber hören wir Folgendes: Wenn wir auch das Leiden in unserem Leben nicht deuten können, wenn es also nach unserem Maß der Erkenntnis nur sinnlos ist, so haben wir dennoch, und das kam auch in den Gebeten, einen Schoß, einen Vaterschoß, auf dem wir Trost finden. Ich erinnere an das bekannte Psalmwort aus Psalm 23. Und muss ich auch durchs finstere Tal, ich fürchte kein Unglück. Du, Herr, bist ja bei mir. Ein kleines Kind scheitert nicht am Schmerz und Leid, weil es das Leid nicht versteht, sondern es sucht einen Schoß. Es sucht die Arme der liebenden Mama oder des beschützenden Vaters auf. Ein Kind weiß, da ist jemand, der umschließt mich, der trocknet mir die Tränen ab. Der ist jetzt bei mir und hilft mir dadurch. Ein Kind hat in der Regel dieses Urvertrauen und behält dies, besonders in Zeiten des Leidens. Da ist ein Schoß, auch wenn du das Leiden nicht verstehst. Vielleicht, wenn du heute in deinem Glaubensleben durch ein solches Leidenstal gehen musst und ins Stocken kommst, will dich heute dieser väterliche Geist zur Seite nehmen und dir ins Herz flüstern: mein geliebtes Kind, ich weiß, du leidest unsagbar, du verstehst die Welt nicht mehr und du verstehst auch mich nicht mehr. Du verstehst nicht, warum dir das alles passiert. Du weinst dich still in den Schlaf und fühlst dich allein gelassen. Aber du sollst wissen, ich bin voller Mitgefühl mit dir. Ich bin bei dir, auch wenn du es nicht fühlst und auch nicht verstehen kannst. Ich habe einen Vaterschoß und ich kann dich trösten wie eine liebende Mutter. Ich bin dir nicht fern und ich werde dich durch dieses Tal der Tränen durchführen. Vertraue mir neu, vertraue mir wie ein Kind. Nicht diese Worte, aber sinngemäß. Solche Worte habe ich damals von John Hamilton, von Gott, gehört. Er hat zu mir gesprochen und ich kann euch sagen, keiner von außen hätte gewusst, wie viel ich in meinem Herzen geweint habe und geschrien habe zu Gott, wie verzweifelt ich damals war. Und Kollegen wussten das nicht, meine Frau wusste zwar, dass ich schon was Schweres mit mir trage und so, aber nicht in der Form. Und dann sagt mir Gott durch diesen John Hamilton: Ich habe dein Schreien und dein Weinen und. Hat genau beschrieben, wie es mir ging. So. Und ich kann euch sagen, ich lächelte und war happy, an dem Abend da zu sein. Der hätte niemals, wäre er nicht prophetisch begabt, einfach sehr in mein Herz, das so hineinsprechen können. Wäre das nicht Gott gewesen. Spiele wie ein Kind, das ist der vierte Aspekt. Nicht jeder steckt in so tiefen Leidenserfahrungen oder in Zweifeln. Viel weiter verbreitet ist ein anderes Hindernis im Glauben und im Leben. Es sind die Sorgen. Wie oft spricht Jesus darüber? Er vergleicht die Sorge mit einem Dornengestrüpp, das den Glauben und das gehörte Wort Gottes ersticken kann. Ich lese aus Matthäus 6, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt, und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als die Kleidung. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Quält euch nicht mit Gedanken an morgen. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Was ist das eigentlich, dass wir uns oft so viele Sorgen machen? Sorgen ist ja das ständige Abwägen von negativen Möglichkeiten, die in unserem Leben eventuell eintreten könnten. Sorgen ist damit auch ein Ausdruck von Misstrauen. Der sorgende Mensch will alles im Griff behalten, kontrollieren und auf Nummer sicher gehen. Das Kind ist ein spielender Mensch. Ein kleines Kind spielt nicht, um zu gewinnen. Das Spiel hat vorrangig noch keinen Profitcharakter. Für ein kleines Kind ist das Spiel ein Ausdruck der Sorgenfreiheit. Das Kind weiß, sich in einem Raum, wo es geborgen ist und sich vollends vergessen bzw. loslassen kann. Nun könnte man meinen, das sei doch wohl unvernünftig. Aber gerade das könnte ein Ausdruck meines tiefen Vertrauens zu Gott werden. Ich verweigere mich zu grübeln und ich singe und spiele vor ihm in meinem Herzen. Wie heißt es doch im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 19, singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. Ich werfe die Sorgen auf Gott, weil er für mich sorgen will. Das heißt nicht, dass ich leichtfertig bin, sondern ich lebe in diesem tiefen Bewusstsein seiner Nähe und Fürsorge. Das ist es. Ich weiß in meinem Inneren, ich bin eine Tochter. Ich bin ein Sohn Gottes. Vielleicht sagt dieser väterliche, fürsorgende Geist des Vaters heute zu dir, mein geliebtes Kind, du bist so voller Sorgen. Du bist innerlich zersorgt. Deine Seele hat furchtende Angst und Sorge vor dem Morgen. Hast du vergessen, dass ich da bin? Bringe mir heute deine Sorgen, denn ich will für dich sorgen, mein Kind. Und singe und spiele wieder in deinem Herzen. Wir als Erwachsene sagen aufgrund unserer Lebenserfahrung oft ja, aber. Und dann kommen die viele, viele Abers, die aus unserer stückhaften Erkenntnis purzeln wie unsortierte Puzzlestücke. Dann kommen die Bedenken und die Sorgen. Dann will das Misstrauen uns gefangen halten und das Leben wird nicht zum Spiel, sondern zum Kampf oder zu einem einzigen Krampf. Der Heilige Geist aber hat uns aus all dieser versklavten Existenz herausgezogen. Der Geist Gottes will uns neu erfüllen und dann sagen wir nicht aber, sondern wir rufen voller Vertrauen aber. Lieber Vater im Himmel, wir lassen uns von ihm an die Hand nehmen und er hält uns fest. Wir lassen uns von ihm Neues zeigen und wir lernen von ihm. Wir lassen uns von ihm in allen Schmerzen und Leiden auf den Schoß und in die Arme nehmen und wir singen ihm ein neues Lied in unserem Herzen, ein Lied voller heiliger Kindlichkeit. Vater, ich komme jetzt zu dir als dein Kind, laufe ich in deine Arme. Vor ein paar Tagen habe ich zum ersten Mal nach über 10 Jahren mit einer Frau telefoniert. Gott hat mich vor 16 Jahren gnädigerweise in ihrem Leben gebraucht, so dass ich ihr und ihrem Mann den Weg zu Jesus zeigen konnte. Als wir telefonierten, machte ich einen kleinen Scherz und lachte selber darüber. Ich über meinen Scherz. Sie lachte auch herzlich und sagte, George, du bist scheinbar unverändert. Deine gewisse Kindlichkeit ist genauso wie damals. Das hat mich sehr gefreut, auch wenn ich mir nicht wirklich sicher bin, dass es nur so ist. Wisst ihr, ich glaube, dass gerade diese Kindlichkeit beim Altern ein besonderer, freudebringender und heiliger Schmuck ist. Lasst euch bloß das nicht wegnehmen, diese Kindlichkeit. Ich wiederhole, ich glaube, dass gerade diese Kindlichkeit beim Altern ein besonderer, freudebringender und heiliger Schmuck ist. Lasst uns das nicht wegnehmen.